Peter ist in der 6. Klasse, als er eine Achtklässlerin mit einem Messer dazu zwingt, ihm einen Knutschfleck zu machen. Er filmt die Situation. Die Schule suspendiert ihn für 6 Wochen. Zu Hause stellt sein Vater ihn zur Rede, doch Peter spuckt ihm einfach nur ins Gesicht. Und etwas, das sein Vater sein ganzes Leben lang unbedingt verhindern wollte, passiert innerhalb weniger Sekunden. Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein Psychologie-Podcast über die Extreme des Menschseins. Ich bin Babsi.
Und ich bin Maxi. Als Psychologinnen tauchen wir mit euch ein in die Abgründe der menschlichen Psyche. Wir sprechen über wahre Verbrechen, verbotene Gedanken, psychische Ausnahmezustände und die Schattenseiten, die jeder von uns in sich trägt.
Traust du dich, in die dunkelsten Ecken des Menschseins zu blicken? Dann bist du hier genau richtig. Willkommen zu unserer neuen Folge von Blackbox. In der heutigen Folge sprechen wir über ein Thema, das ich in den letzten Tagen oder was mich auch so in den letzten Wochen echt beschäftigt hat. Und ich bin ganz lange nicht auf die Idee gekommen, eine Podcast-Folge dazu zu machen, weil ich es mir einfach angeschaut habe und dachte, oh, das finde ich aber interessant. Und dann dachte ich, naja, warum nicht? Wenn ich das interessant finde, findet Maxi das vielleicht auch interessant. Und wenn Maxi und ich das beide interessant finden, dann findet ihr als unsere Community dieses Thema vielleicht auch spannend. Es geht heute um den Begriff und das Thema Systemsprenger.
Ich habe tatsächlich vielleicht für euch zur Info. Babsi und ich haben schon heute Morgen darüber gesprochen und sie hat mir grob über dieses Thema berichtet, dass es sie so beschäftigt hat und dass sie darüber gerne sprechen möchte. Und ich fand es so passend für unseren Podcast, weil wir ja hier über die Psychologie der Extreme sprechen. Und das ist ja auch ein Extrem, würde ich sagen, vielleicht unserer Gesellschaft, würde ich sagen, so dieses Thema Systemsprenger, so habe zumindest ich es im Kopf. Und wir wollen heute dem Gedanken nachgehen, der sich quasi durch unsere gesamte Folge zieht. Wie hilft man einem jungen Menschen, der dringend Hilfe braucht, vor dem aber gleichzeitig andere Menschen geschützt werden müssen? Und die Frage, die sich mir da am meisten eingebrannt hat, ist die Frage, Systemsprenger, wer sprengt hier aber eigentlich wen? Also sind es wirklich die Kinder, die sprengen, oder ist es die Gesellschaft, die da quasi eher auf die Kinder einwirkt? Weißt du, was ich meine?
100%. Und genau darüber würde ich gerne sprechen. Denn es gibt Kinder und Jugendliche, bei denen scheinbar jede Form von Maßnahme scheitert, die in der Schule nicht mehr, bei denen der Schulbesuch aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr funktioniert, die Aufenthalte in Wohngruppen abbrechen, die aus ihren Familien rausgenommen werden, bei denen Pflegefamilien an ihre Grenzen kommen. Quasi Kinder, die durch das komplette Sicherheitsnetz durchrutschen. Und für solche jungen Menschen hat sich dieser Begriff Systemsprenger etabliert. Und die beiden Fragen, die ich am interessantesten fand, ist zum einen die, die du gerade schon gestellt hast. Wer sprengt hier wen? Und das zweite ist, was passiert eigentlich zwischen einem Kind und dem jeweiligen Umfeld, bis dann irgendwann kein Hilfesystem mehr weiß, was es eigentlich noch tun soll? Und an dieser Stelle möchte ich gerne, bevor wir über irgendwas anderes sprechen, Credits an Professor Menno Baumann geben. Denn ich habe mir in den letzten Wochen seinen Podcast dazu angehört, der heißt Systemsprenger. Und habe mir auch unterschiedliche Interviews und so angeguckt und fand das persönlich total interessant. Und habe tatsächlich auch den heutigen Fall für diese Folge aus dem Podcast Systemsprenger. Also, falls euch das Thema in Summe interessiert, hört da total gerne mal rein. Dazu muss man auch sagen, das hier ist keine Werbung, sondern ich fand es einfach cool und wollte es gerne mit euch teilen.
Und ich würde sagen, bevor wir weiter in dieses Thema reingehen und unseren Senf dazugeben, gehen wir erstmal in den Fall rein und schauen uns danach die gesellschaftlichen, psychologischen Komponenten an.
Peter wächst in einem kleinen Dorf auf, ungefähr 50 Kilometer von der nächsten Großstadt entfernt. Es ist einer dieser Orte, an denen viele Menschen einander kennen und Kinder früh lernen, wer zu welcher Familie gehört. Peters Mutter betreibt eine kleine Schneiderei, sein Vater arbeitet in einer Werkstatt. Nach außen ist es eine unauffällige Familie. Beide Eltern arbeiten, beide kümmern sich um ihre Kinder. Gewalt spielt in ihrer Erziehung keine Rolle. Als Peter nach der Grundschule auf das Gymnasium in der nächstgrößeren Stadt wechselt, fällt relativ schnell auf, dass er immer wieder in Konflikte gerät. Auffällig ist dabei vor allem, wie klar Peter die Welt um sich herum in Gruppen einzuteilen scheint. Auf der einen Seite stehen die Kinder aus den umliegenden Dörfern, auf der anderen Seite die Kinder aus der Stadt. Und Peter sorgt dafür, dass aus dieser Unterscheidung mehr wird. Er beginnt, die Dorfkinder gegen die Stadtkinder aufzubringen. Aus kleinen Streitereien werden Lager. Immer wieder gibt es gewalttätige Auseinandersetzungen. Immer ist Peter involviert. Aus persönlichen Konflikten werden Konflikte zwischen Gruppen. Peter scheint ein erstaunliches Gespür dafür zu haben, andere Kinder auf seine Seite zu ziehen. Irgendwann geht er sogar einen Schritt weiter. Er gibt einem Siebtklässler 20 Euro dafür, einen anderen Jungen zu verprügeln. Als die Schule davon erfährt, werden Peters Eltern einbestellt. Sein Vater hofft vielleicht noch auf ein Missverständnis, doch Peter versucht gar nicht, sich herauszureden. Er gibt sofort zu, was er getan hat. Für seinen Vater ist dieser Moment ein Schock. Denn Gewalt ist für ihn kein abstraktes Problem. Er kennt sie aus seiner eigenen Kindheit. Sein Vater, Peters Großvater, war alkoholabhängig und gewalttätig. Später erlebte der Vater auch Gewalt durch seinen eigenen Onkel. Der Kontakt zu diesem ist inzwischen abgebrochen, nachdem dieser bei einer Familienfeier vor den Augen der gesamten Familie der eigenen Mutter ins Gesicht geschlagen hatte. Peters Vater hat daraus eine Konsequenz gezogen. Er wird niemals so sein. Wenn es zu Hause laut wird, wenn gestritten wird oder die Stimmung eskaliert, reagiert er deshalb auf seine sehr eigene Weise. Er zieht sich zurück. Im Haus gibt es ein schallisoliertes Hobbyzimmer. Peters Vater schließt die Tür hinter sich und wartet dort, bis der Streit vorbei ist. Für ihn ist es vielleicht die sicherste Möglichkeit, mit Konflikten umzugehen. Für Peters Mutter bedeutet es jedoch, dass sie in den schwierigsten Situationen allein bleibt. Und schwierige Situationen gibt es häufig. Schon als Kind kann Peter stundenlange Wutanfälle haben. Seine Eltern versuchen, damit umzugehen. Irgendwann wird eine Erziehungsberatung eingeschaltet. Doch Peters Verhalten verändert sich nicht grundlegend. Im Gegenteil. Besonders in der Schule werden die Konflikte immer größer. Er zieht andere Kinder hinein, verbündet sich mit ihnen, stellt Menschen gegeneinander. Die Trennung zwischen Dorf und Stadt, die zunächst vielleicht wie kindliche Rivalität gewirkt hat, zieht sich irgendwann durch die gesamte Schule. Dann kommt es zu einem Vorfall, der alles verändert. Peter ist in der 6. Klasse, als er eine 8-Klässlerin mit einem Messer dazu zwingt, ihm einen Knutschfleck zu machen. Er filmt die Situation. Die Schule suspendiert ihn für 6 Wochen. Zu Hause stellt sein Vater ihn zur Rede, doch Peter spuckt ihm einfach nur ins Gesicht. Und etwas, das sein Vater sein ganzes Leben lang unbedingt verhindern wollte, passiert innerhalb weniger Sekunden. Er schlägt seinen Sohn. Mit einer Plastikflasche prügelt er so heftig auf Peter ein, dass der Junge schließlich blutend am Boden liegt. Im Krankenhaus werden ein gebrochenes Nasenbein und ein geplatztes Trommelfell festgestellt. Peter kehrt danach nicht nach Hause zurück. Er kommt in eine Wohngruppe in der Stadt. Und dort verändert sich wieder etwas. Peter, der zuvor die Kinder aus seinem Dorf um sich geschart hat und gegen die Stadtkinder aufhetzte, freundet sich nun mit Jugendlichen aus der Stadt an. Sie besuchen eine andere Schule. 12 Jungen und 3 Mädchen gehören schließlich zu seinem engeren Umfeld. Gemeinsam beginnen sie, Straftaten zu begehen. Es bleibt nicht bei kleinen Delikten. Die Gruppe begeht eine Reihe schwerer Straftaten. Und plötzlich kehrt sich Peters altes Feindbild um. Jetzt gehören ausgerechnet seine früheren Freunde aus den Dörfern zu den Menschen, die von ihm und seiner neuen Gruppe angegriffen werden. Seine alte Schule wirft ihn schließlich raus. Peter wechselt auf die Schule seiner neuen Freunde in der Stadt. Aber damit ist er an seiner alten Schule nicht verschwunden. Immer wieder meldet sich die Schule bei den Eltern, weil Peter und andere Jugendliche aus seiner Gruppe auf dem Gelände auftauchen und Schülern auflauern. Wieder soll eine andere Unterbringung helfen. Peter kommt in eine neue Wohngruppe. Dort bleibt er nur 3 Tage. Dann greift er einen Erzieher an. Peter wird zurück in die Aufnahmestelle in der Stadt gebracht. Dort trifft er wieder auf seine alten Freunde. Die nächsten 4 Monate sind von weiteren Straftaten geprägt. Schließlich kommt er in eine geschlossene Wohngruppe. Aber auch dort gelingt es kaum, ihn zu stabilisieren. Immer wieder läuft er weg, greift Mitarbeiter an. Und auch in dieser Einrichtung beginnt etwas, das inzwischen wie ein Muster wirkt. Peter bildet Gruppen. Er zieht Menschen auf seine Seite, stellt sie gegen andere. Wo vorher eine Gemeinschaft war, entstehen Lager. Währenddessen zerbricht auch seine Familie endgültig. Peters Eltern trennen sich. Sein Vater bleibt im gemeinsamen Haus und hat kurz darauf eine neue Freundin, die bei ihm einzieht. Als Peter davon erfährt, läuft er aus der Einrichtung weg und trampt bis zu seinem Elternhaus. Dort angekommen, nimmt er Steine und wirft damit die Fenster ein. Scheibe für Scheibe geht zu Bruch und während sein Vater sich in den Keller zurückzieht, ruft seine neue Freundin die Polizei. Diesmal kommt Peter nicht zurück in eine gewöhnliche Wohngruppe. Er wird in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgenommen. Dort wird ihm eine Störung des Sozialverhaltens diagnostiziert. Zusätzlich entsteht der Verdacht auf die Entwicklung einer schweren Persönlichkeitsstörung. Danach kommt Peter in eine intensiv betreute Wohngruppe mit ungewöhnlich vielen Mitarbeitern. Die Betreuung ist eng, die Strukturen klar. Und tatsächlich gelingt es den Helfern immer wieder, Peters Dynamiken früh zu erkennen und einzugreifen. Doch die Tendenz bleibt. Er versucht weiterhin, Gruppen zu bilden und Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Jedes zweite Wochenende darf er zu seiner Mutter. Was die Betreuer zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, Peters alte Peer Group existiert dort noch immer. Und aus den ursprünglich 15 Jugendlichen ist inzwischen ein Netzwerk von mehr als 30 jungen Menschen geworden. Peters Mutter weiß davon, verschweigt es jedoch den Betreuern. Erst als Peter nach einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe von Skinheads schwer verletzt wird, kommt heraus, dass der Kontakt zu seiner Peer Group nie wirklich abgebrochen ist. Nach der Auseinandersetzung kehrt er zunächst in die Wohngruppe zurück und geht ins Bett. Erst am nächsten Morgen wird deutlich, wie schwer seine Verletzungen tatsächlich sind. Peter kann nicht mehr aufstehen. Im Krankenhaus stellen die Ärzte einen komplizierten Beinbruch fest, der sofort notoperiert werden muss. Außerdem hat Peter einen Milzriss und eine Blutung im Kopf, die auf seinen Hörnerv drückt. In dieser Zeit verändert sich sein Verhalten auffällig. Er ist kooperativ, er lässt Behandlungen zu und hält sich an Absprachen. Kurz vor einer zweiten Operation findet dann ein Anhörungstermin vor Gericht statt. 14 Straftaten sollen dort verhandelt werden. Am Ende wird Peter zu 1 Jahr Jugendarrest verurteilt. Und während er dort sitzt, entsteht ein neuer Plan. Wenn er wieder draußen ist, sagt Peter, will er seinen Vater töten. Er erzählt es einer Seelsorgerin und als sein Vater von der Drohung erfährt, nimmt er sie sehr ernst. Er zieht um, gibt seine Erziehungsberechtigung ab und will verhindern, dass sein Sohn jemals erfährt, wo er lebt. Im Rahmen einer erlebnispädagogischen Maßnahme bekommt Peter dann die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Er reist nach Osteuropa und lebt dort auf einem Bauernhof. Plötzlich ist sein Alltag ein völlig anderer. Keine Großstadt, keine alte Peer Group, keine Schule, in der längst jeder seinen Namen kennt. Stattdessen Natur, körperliche Arbeit und lange Tage draußen. Zusammen mit Betreuern unternimmt er Wanderungen, die teilweise mehr als 2 Wochen dauern. Er lernt klettern, baut Flöße, muss Aufgaben erledigen, bei denen nicht entscheidend ist, wen er auf seine Seite ziehen kann, sondern ob ein Knoten hält, ob ein Weg gefunden wird und ob er selber durchhalten kann. Die Menschen, die ihn dort erleben, beschreiben einen Jugendlichen, der in manchen Situationen plötzlich viel jünger wirkt, fast wie ein 10-Jähriger. Gleichzeitig scheint Peter kaum Angst zu kennen. Auch andere Emotionen sind für die Betreuer schwer greifbar. Nur eine Emotion ist deutlich sichtbar: Wut. Wenn sie kommt, richtet Peter sie gegen Bäume und Felsen und manchmal gegen sich selbst. 1 Jahr bleibt er dort, dann soll er nach Deutschland zurückkehren. Doch nun entsteht ein Problem, das sich nicht mehr durch eine neue Wohngruppe lösen lässt. Es findet sich keine Einrichtung, die Peter noch aufnehmen möchte. Gleichzeitig will er selbst nicht im Ausland bleiben. Also zieht er ausgerechnet zu einem Menschen, zu dem seine Familie seit Jahren kaum noch Kontakt hat. Er zieht zu jenem Mann, der Peters Großmutter bei einer Familienfeier vor den Augen der Familie ins Gesicht geschlagen hatte. Erstaunlicherweise werden in dieser Zeit zunächst keine neuen Straftaten bekannt. Einen Schulabschluss schafft Peter allerdings nicht. Etwa alle 2 Monate besucht er seine Mutter. Meist bleibt er ungefähr 1 Stunde und jedes Mal stiehlt er ihr Geld oder Wertgegenstände. Seine Mutter zeigt ihn dafür nie an, sodass es von außen wirkt, als habe er den Absprung geschafft. Mit 18 Jahren wirft dann auch sein Verwandter ihn schließlich aus der Wohnung und Peter landet in einer Notunterkunft. Mit seiner Volljährigkeit endet gleichzeitig ein großer Teil der Jugendhilfe, die sein Leben in den vergangenen Jahren strukturiert hatte. Die Wohngruppen, die engmaschige Betreuung, die psychiatrischen Angebote, die Erzieher, die Auslandsmaßnahme, all das hat Peter nie dauerhaft stabilisieren können. Aber plötzlich fällt auch dieses Netz weitgehend weg. Er wird erneut straffällig, er wird wieder verurteilt, bekommt eine Bewährungshaft und Auflagen. Was er nicht bekommt, ist eine kontinuierliche therapeutische Anbindung oder eine vergleichbar intensive weiterführende Versorgung. Und dann verliert sich seine Geschichte langsam. Es gibt kein spektakuläres Ende, keine letzte Eskalation, nach der plötzlich alles erklärt werden könnte, keine einzelne Maßnahme, die Peter vollständig verändert. Er rutscht einfach weiter durch das Netz. Die letzten Informationen, die es über ihn gibt, belegen, dass er zumindest seinen Vater nicht getötet hat und nie dauerhafter Teil einer kriminellen Bande wird. Was bleibt, ist ein junger Erwachsener, der durch die Ritzen eines überforderten Systems gerutscht ist und das ihn dafür als Systemsprenger brandmarkt.
Hilf mir mal nochmal, wie alt war er nochmal, als das losging, dieses in der Schule, wo er die Gruppen gegeneinander aufgebracht hat und diesen Schüler Geld geboten hat, das an anderen verprügelt? Das war ja das Erste, oder?
Ja, genau. Also das erste Mal, dass es so deutlich geworden ist, war nach dem Wechsel von der Grundschule in das Gymnasium. Mhm. Über die Grundschule gibt es keine Informationen, das heißt, wir wissen nicht, ob es da schon was gab.
Ja.
Aber die Dokumentation startet im Gymnasium und da war er ungefähr 11, 12.
Boah, das ist sau jung für sowas.
Also es ist wirklich früh und gleichzeitig für diese, ich will es nicht Kategorie sagen, aber für diese Art von Verlauf, sagen wir ja. Das, für diese Art ja. von Verlauf ist das kein ungewöhnliches Alter.
Das ist verrückt. Und ich finde das so krass, ich habe... Der Fall war für mich ein Auf und Ab der Emotionen. Teilweise war ich schockiert teilweise von Peters Verhalten auch schockiert. Dieses einen anderen Schüler, also bezahlen, um jemand anderen zu verprügeln, fand ich schon krass. Also es ist ja eine heftige Art von Manipulation und auch absichtliches Handeln, was er da ja an den Tag legt, was mich ehrlich gesagt schon schockiert hat, das Verhalten von einem 10-11-Jährigen. Natürlich ein sehr auffälliges Verhalten. Auch komplett schockiert über das Verhalten seines Vaters, wo ich am Anfang, als du von seiner Kindheit gesprochen hast, auch irgendwo Mitgefühl empfunden habe, weißt du? Irgendwie, er ist ja da aufgewachsen und du hast ja beschrieben, wie er es anders machen wollte und dann aber das nicht geschafft hat und trotzdem zum Täter geworden ist und seinen Sohn krankenhausreif geschlagen hat.
Ja.
Also er war ja dann im Krankenhaus und ich bin immer gewechselt zwischen Mitgefühl und Überraschung oder Schock über das Verhalten der Menschen in diesem Fall. Was mich, glaube ich, aber am meisten irritiert hat auch, obwohl ich das natürlich schon wusste, ist, wie früh ja er als das Problem eingeordnet wurde. Also wie früh einfach halt er natürlich in eine Wohngruppe gekommen ist, an sich ja richtig, wenn er vom Vater verprügelt wird, dass er da erstmal rausgeht. Aber ich habe mich halt so gefragt, wissen wir denn, was für Angebote er an sich bekommen hat? Gab es da auch Familienhilfen? War das vielleicht vorher da? Welche Art von Therapie hat er bekommen? Und wissen wir überhaupt, warum er angefangen hat, diese Gruppen so gegeneinander aufzuhetzen, welches Bedürfnis da dahinter steckt? Weil bei einem Kind denke ich ja als allererstes bei so auffälligem Verhalten dran, dass das ja irgendein Bedürfnis erfüllt für dieses Kind, was es sonst gerade nicht weiß, wie es anders erfüllen kann.
Ja.
Und also du merkst, es sind ganz viele Fragen in meinem Kopf. Ja, hast du eine Antwort auf eine von die oder von denen oder
also, ja. Ich kann es versuchen. Er hat als Kind schon Wutanfälle und die dauern auch manchmal Stunden. Und seine Eltern nehmen da quasi schon eine Erziehungsberatung wahr, um zu lernen, damit umzugehen.
Mhm.
Aber anscheinend hilft das nicht. Da verändert sich nichts.
Mhm.
Und dann gibt es quasi dieses Informationsloch, was wir haben über die Grundschule, da wissen wir gar nichts.
Ja.
Und dann ist eben deutlich, in dem Moment, wo er aufs Gymnasium kommt, dann geht es los. Dann kommt er immer wieder in Konflikte, dann fängt er an, diese Gruppen zu bilden von Stadtkindern und Dorfkindern.
Ja.
Und fängt an, Kinder gegeneinander aufzuhetzen und ganz lange passiert nichts. Also es gibt immer wieder anscheinend Gespräche. Wir können jetzt natürlich nicht von außen sagen, dass die Eltern mit ihm geredet haben oder nicht. Das wissen wir nicht. Was wir wissen, ist, dass der Vater sich aus Konflikten extrem stark rauszieht. Wahrscheinlich, weil er selber einfach diese traumatischen Erfahrungen nicht verarbeitet hat und nicht in der Lage ist, in einen Konflikt zu gehen. Und ja, ehrlicherweise, also man muss ja sagen, dass der Vater da sich auch sehr schwach in Anführungszeichen rauszieht und sagt, ich kann das nicht, ich kann damit nicht klarkommen, ich ziehe mich hier raus. Und das ist ja auch aus Erziehungsperspektive ein sehr schwaches Verhalten.
Ja, das ist auch was mir aufgefallen ist oder was ich mich gefragt habe, wie auch, also ich dachte mir zwischendurch, wie hätte Peter denn auch lernen können, mit seiner Wut umzugehen, wenn seine Mutter davon offensichtlich überfordert war und sein Vater sich einfach rausgezogen hat. Also nur wenn ein Part überfordert ist und der andere nicht da, da stelle ich auch die Frage so von wegen, ich meine, natürlich sagt man dann, okay, das hätten die Eltern dann auffangen müssen, aber wenn der eine weg ist oder sich rauszieht und der andere total überfordert davon, dann muss man natürlich auch die Frage stellen, wie sollen die das denn dann hinkriegen? Auch mit der Frage, wie haben die das denn gelernt? Können die das überhaupt?
Ja, und das wissen wir nicht. Das sind alles Informationen, die wir nicht haben.
Mhm.
Wie gesagt, ich habe den Fall aus dem Podcast von Systemsprengern. Das heißt, alles, was ich weiß, ist in diesem Fall.
Mhm.
Oder der Großteil von dem, was ich weiß, ist in diesem Fall. Und von daher kann ich dir auch nicht sagen, was es neben dem, was ich so erwähnt habe, an Angeboten gegeben hat. Also es ist nicht dokumentiert, dass er eine Therapie angefangen hätte oder sowas, sondern es ist tatsächlich, es gibt diese Gespräche mit den Eltern, er wird suspendiert, dann gibt es diese körperliche Auseinandersetzung mit seinem Vater und dann wird er aus der Familie rausgenommen und ist dann in der Wohngruppe.
Ja.
Und dann geht das richtig los. Dann ist er in der ersten Wohngruppe, da gibt's nur Ärger. Dann freundet er sich da mit den falschen, muss man eher ehrlich sagen, mit den falschen Leuten an.
Ja.
Schafft es wieder, seine Fähigkeiten zu nutzen, Menschen für sich zu begeistern und Gruppen zu bilden. Und ist dann mit 15 Leuten quasi zusammen unterwegs und alle begehen zusammen Straftaten. Und was ich ganz interessant fand, war auch, dass wohl die Lehrer an dieser Schule auch extrem überfordert waren mit ihm, weil er andere Kinder dazu gebracht hat, auch andere Leute, also andere Kinder zu schlagen. Und es eine richtig krasse Gruppendynamik gab, weil er es so gut geschafft hat, diese Gruppen zu spalten und sie gegeneinander aufzuhetzen. Und jetzt können wir nur mutmaßen, das wissen wir nicht. Aber natürlich war er selber sehr aggressiv und sehr gewaltbereit und es ist halt nicht sicher, wie viele von den Kindern das gemacht haben, weil sie auch Tendenzen in die Richtung hatten oder mächtig sein wollten oder weil sie halt Kinder sind und Kinder manchmal einfach dumme Entscheidungen treffen. Und wie viele von diesen Kindern das gemacht haben, weil sie Angst vor ihm hatten.
Ja.
Und die Lehrer, die Pädagogen und Lehrer in der Schule, die waren selber überfordert damit, weil sie nicht wussten, wie sie diese Gruppendynamik aufbrechen sollen, während Peter noch an der Schule ist.
Ist ja auch irgendwo verständlich. Ich meine, es ist ja auch, das ist ja bestimmt auch super schwierig bis keine Ahnung, wie man sowas macht, wenn sich dieses System ja auch selbst aufrechterhält, ne? Also irgendwie muss man da ja reingehen und dieses System dann verändern. Und ich finde es auch nachvollziehbar, dass auch die Lehrer da überfordert sind. Also an der Stelle, ich habe ganz oft so dieses Gefühl von, da müssen die Kinder mehr unterstützt werden oder da muss mehr jemand rein, der da auch irgendwie weiß, was da zu tun ist. Und aber die Menschen, die da irgendwie beteiligt sind, denke ich mir gleichzeitig aber auch, können die das? Also ist das möglich für diese Menschen, die daran beteiligt waren, das zu machen? War das möglich für die?
Ja, ich glaube, da ist so ein bisschen die Frage, wie viel Ressourcen hat diese Schule?
Ja.
Und was ich zum Beispiel krass fand, war, er wurde ja 6 Wochen suspendiert. Und dieses suspendiert werden sorgt aber ja natürlich auch dafür, dass er komplett außen vor ist. Er ist der Bestrafte, er ist der Böse, er ist außerhalb der Community. Wie soll er zurück in die Schule kommen? Wie kann ich es fördern, dass ein Kind eine positive Erfahrung macht, weil ich muss ihm ja eine Alternative anbieten. Ich muss ihn ja auf der anderen Seite weiterhin versuchen zu integrieren. Und es gab in diesen 6 Wochen, wenn ich das richtig verstanden habe, zum Beispiel keinerlei Angebot für Hausaufgaben, kein Angebot für vielleicht holen wir dich schrittweise wieder zurück in die Schule und wir machen erstmal nur deine Lieblingsfächer oder sowas, damit du die Schule mit was Positivem verbindest. Es gab keine Angebote für wir schicken dir die Hausaufgaben nach Hause und wir erhalten den Kontakt zu dir oder sowas, sondern er war einfach 6 Wochen suspendiert, fertig.
Ja, und das bringt halt dann gar nichts, weil das ist so dieses kurzfristige, okay, damit nehmen wir quasi den wir als Problem empfinden, raus. Und natürlich hört dann quasi dieses System, wo ja die Vermutung war, dass es sich auch mit um ihn gedreht hat, hört dann natürlich auf. Aber seine Schwierigkeiten mit dem Ganzen hören damit ja nicht auf. Also man nimmt ihn raus und in der Schule wird es dann wieder ruhig. Und es ist ja, oder das habe ich das Gefühl, wiederholt sich in solchen Geschichten ganz oft, dass dann die einzelnen Institutionen das einfach für sich abschließen wollen. Und quasi, wenn es nicht mal mein Problem ist, dann kümmere ich mich auch nicht mehr groß drum. So wie jetzt eine Suspendierung von der Schule, er ist raus und die Schule gibt keine weiteren Angebote. Was war ja natürlich, ne, für die Schule ist dann alles fein, aber für ihn ist es nicht fein. Und für das nächste Umfeld oder die Menschen um ihn herum und die sich dann da Mühe geben, für die ist es eben nicht fein.
Ja, und ich glaube, damit legst du den Finger genau in die Problematik solcher Verläufe. Bevor wir da aber tiefer reingehen, würde ich vielleicht gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und definieren, was bedeutet eigentlich Systemsprenger? Was genau ist das eigentlich? Und wenn man sich Peters Geschichte so anhört, dann ist das etwas, das man klassischerweise als Systemsprenger-Fall bezeichnen würde. Ein Systemsprenger oder unter dem Begriff Systemsprenger versteht man keine psychiatrische Diagnose und auch keine konkrete psychische Erkrankung. Es gibt keine klar definierte Persönlichkeitsstruktur oder eine gleichartige Gruppe von Kindern und Jugendlichen. Der Begriff Systemsprenger ist ein Begriff aus der Jugendhilfe und auch Intensivpädagogik. Und in der allgemeinen sprachlichen Verwendung meint man damit Kinder und Jugendliche mit hocheskalierenden Hilfeverläufen. Also wiederholte Schulabbrüche oder Schulausschlüsse, Wechsel von Wohngruppen, Abbruch von Hilfemaßnahmen, mehrere Psychiatrieaufenthalte, teilweise geschlossene Unterbringung, immer wieder Konfrontation mit Polizei und Justiz und immer intensivere Betreuung, die aber immer wieder auch abbricht und ändert. Und diese Kinder werden quasi von einer Hilfsinstitution, wenn man so will, zur nächsten gegeben, weil alle überfordert sind. Und was ich daran richtig wichtig finde, ist, dieser Begriff Systemsprenger darf aus meiner Sicht oder auch aus unserer Sicht, ich spreche mal für uns beide,
macht das,
aus unserer Sicht nie die Bezeichnung für ein Kind oder einen Jugendlichen sein. Und damit komme ich direkt auf diese Frage, wer sprengt hier eigentlich was? Und was mir total wichtig ist als Resultat auch meiner Recherche ist, ein Kind ist kein Systemsprenger. Nicht das Kind sprengt das System. Entscheidend ist, dass es ein Zusammenspiel ist aus der Biografie des Kindes, aus individuellen Charaktereigenschaften, Belastungen, Erfahrungen, aus dem Verhalten der Familie, der Jugendhilfe, den Rahmenbedingungen. Und eigentlich sollte man den Begriff Systemsprenger nicht benutzen, sondern sagen, es ist entweder ein Systemsprengerverlauf oder es ist ein Systemsprengungsverlauf, weil das den Prozess beschreiben würde. Diesen Prozess aus: ein Kind eskaliert, das System reagiert, eine Einrichtung kommt an ihre Grenzen, es kommt zu einer Verlegung, zu einem Ausschluss, zu Konflikten. Dann geht's los mit einer neuen Einrichtung, neue Bezugspersonen, häufig noch strengere Regeln, weil je stärker Kinder dann oder Jugendliche auch ausagieren, das sieht man in einigen in vielen Verläufen. Ich habe mir in den letzten Wochen auch so ein bisschen was dazu angeguckt. Also mit jedem Verlauf, mit jeder Station werden die Regeln oft härter oder enger oder es wird auch härter durchgegriffen, in Anführungszeichen. Und das Kind verliert mit jeder Institution, mit jedem Ort, an das es weitergeht, immer mehr Vertrauen. Und die Belastung nimmt immer weiter zu. Und das führt zur nächsten Eskalation, die dann wiederum wieder zu einem Abbruch zum Beispiel führt. Und dann folgt die nächste Institution und noch intensivere Maßnahmen. Und diese Spirale, die dazu führt, dass dieses Kind immer mehr Hilfe braucht und es gleichzeitig immer schwieriger wird, überhaupt noch jemanden zu finden, der glaubt, diese Hilfe leisten zu können und an dieses Kind noch drankommt. Diesen Prozess, diese Abwärtsspirale, das kann man Systemsprengung nennen. Aber das ist nichts, an dem das Kind schuld ist.
Das ist ja auch mit, also ich vergleiche das ja, ich meine, ich bin ja erwachsene Psychotherapeutin. Ich bin keine Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Aber ich habe gerade gedacht, wie ist es denn, wenn zum Beispiel sehr junge Menschen, also ab 18 sind die ja dann zum Beispiel in der Psychotherapie und da sind auch oft dann Familientherapien mit dabei, Familiengespräche. Und da passiert es ja auch oft, dass es dann so eine Zuschreibung gibt, okay, er oder sie ist das Problem, deswegen ist er oder sie ja auch in Therapie, bitte fixen Sie das und dann funktioniert es ja auch wieder. Und das ist es halt nie, also das ist oft der Anspruch von den Familien oder von den Eltern oft. Und das ist es ist halt nie die Lösung dafür. Es ist nie die Lösung, irgendwie dann zu gucken, okay, wie reparieren wir diese Person alleine, weil es einfach immer übel kontraproduktiv ist, zu sagen, ja, dann bist du wohl das Problem. Stattdessen macht es viel mehr Sinn, da, ich meine, in der systemischen Therapie schaust du dann ressourcenorientiert drauf und schaust dir eben an, wie dieses System das Verhalten von dieser einen Person oder eben die Symptomatik aufrechterhält. Weil genauso ist es ja auch bei diesen Kindern, das System. Alles, was da natürlich zusammenspielt, ne, multifaktoriell, unser Lieblingswort, hält ja alles dieses Verhalten und Erleben von diesem Kind aufrecht. Also es ist ja, deswegen ist es ja eigentlich super bescheuert zu denken, wenn wir einfach nur ihn ausgrenzen oder ihn reglementieren, dann wird sich das schon lösen. Natürlich löst sich das dann nicht. So, es macht für mich wirklich gar keinen Sinn.
Ja. Und bei Peter sieht man das ja ganz gut, vielleicht nochmal so als Zusammenfassung, er ist erst in der Schule, dann kommt er in die erste Wohngruppe, dann ist er in der nächsten Wohngruppe, dann kommt er in eine geschlossene Wohngruppe, dann ist er in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, dann kommt er in die Intensivwohngruppe, dann in den Jugendarrest, dann ins Ausland und dann weiß niemand mehr, was er noch machen soll und es gibt keine Anschlussunterbringung, es gibt keinen Plan für danach. Und das, wenn man sich diesen Verlauf anguckt, dann sieht man auch, wie es immer extremer wird, immer intensiver wird. Die Maßnahme wird immer intensiver und sie kommen einfach nicht an ihn ran. Und da musste ich auch an einen Film denken, der zu diesem Thema gedreht wurde. Ich selber habe ihn noch nicht gesehen, deswegen kann ich ihn nicht empfehlen, in Anführungszeichen. Also ich kann nicht sagen, dass ich ihn gut fand, aber ich werde ihn mir noch anschauen. Der heißt Systemsprenger und erzählt von der 9-jährigen Benny, die sich nach Nähe und Familie sehnt und gleichzeitig aber in bestimmten Situationen massiv eskaliert und extreme Wutanfälle hat und deswegen immer wieder aus Schulen, Wohngruppen und auch anderen Hilfen herausfällt. Und an der Stelle in diesem Film, ich habe mir so den Trailer angeguckt und auch Zusammenfassung gelesen und Kritiken durchgelesen, und dieser Film, von dem, was ich gesehen habe, zeigt richtig gut, wie dieses Zusammenspiel aus Biografie, dem kindlichen Verhalten, aber auch den Bezugspersonen und den Bedingungen drumherum dazu führt, dass es diese Abwärtsspirale gibt und wie schnell dieser Kreislauf aus Überforderung und immer intensiveren Maßnahmen sich entwickeln kann. Also für den Fall, dass euch das interessiert, ich gucke mir auf jeden Fall noch an.
Weißt du, an was mich dieses Thema von Systemsprengern auch total erinnert? An unsere Folge zu Dr. Michael Winterhoff und dem Thema, ob Kinder Tyrannen sind. Das ist eine Folge, die sich ja thematisch vielleicht ein bisschen der Folge heute ähnelt, also zumindest in der Grundaussage, nämlich, dass Kinder keine Tyrannen sind und dass Kinder dabei nicht das Problem sind, sondern es um ganz andere Dinge geht und ganz anders angesetzt werden muss. Also da muss ich auch gerade total dran denken, weil das ja in den Grundzügen eigentlich eine ähnliche Thematik war. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, wir verlinken euch die Folge in den Shownotes. Hört da gerne nochmal rein.
Passend zu diesem Mechanismus, dieser Abwärtsspirale, habe ich mich aber auch gefragt, wir können ja nicht leugnen, dass Kinder, die sich in diesen Spiralen befinden und die von Teilen des Systems nicht aufgefangen werden können, weil die Maßnahmen auch einfach fehlschlägt, dass diese extremen Wutanfälle, die gerade für Kinder, die durch diesen Prozess der Systemsprengung laufen, die da einfach bekannt für sind, in Anführungszeichen, also die da nicht selten sind, gerade diese Wutanfälle, die lassen sich tatsächlich mittlerweile durch ein Modell erklären, das auch von Menno Baumann ist, also von demjenigen, der auch den Podcast erstellt hat. Und zwar handelt es sich um das dynamische Eskalationsmodell, das ich persönlich total interessant fand, um diese Wutanfälle, die so typisch sind, zu erklären und auch so ein bisschen zu kategorisieren. Und das habe ich mitgebracht.
Sehr spannend.
Wir haben auf der einen Seite gerade über Peter gesprochen, der immer wieder in den Einrichtungen gewalttätig wird und Wutanfälle hat und auch im Ausland ja selber Gewalt gegenüber Felsen oder Bäumen oder auch sich selbst ausübt. Und auch Benny aus dem Film, den ich gerade erwähnt habe, schlägt und schreit und ist nicht mehr zu stoppen in solchen Momenten.
Ja.
Und natürlich können beide Kinder und Jugendliche Einrichtungen an ihre Grenzen bringen, weil was machst du denn mit einem Jugendlichen, der randaliert, der schreit, der sich nicht bremsen lässt, der zuschlägt? Du kannst es ja nicht zulassen. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja,
voll,
das ist normal oder das natürlich lassen wir jetzt einfach so. Und von außen sieht das ja irgendwie immer aus, als wäre es gleich. Also es ist einfach immer Gewalt. Wir packen das zusammen unter einem Wutanfall oder einem Wutausbruch. Aber dahinter stecken nach diesem Modell unterschiedliche Dimensionen und unterschiedliche Kombinationen. Und zwar setzt sich diese Gewalt nach diesem dynamischen Eskalationsmodell aus zwei unterschiedlichen Dimensionen zusammen. Das eine ist die Steuerungsfähigkeit, also die Frage, wie sehr kann die Person ihr Verhalten in diesem Moment noch steuern? Eine hohe Steuerung wäre, die Person kann noch rational denken, bewusst Entscheidungen treffen, das Verhalten verändern und auch das Verhalten, das man gerade zeigt, abbrechen. Eine geringe Steuerung wäre, jemand ist extrem emotional angespannt, vielleicht in Panik, in Wut, verliert die Kontrolle über das, was er oder sie gerade tut oder wurde möglicherweise durch einen Traumatrigger in eine Situation gebracht, in dem es einfach einen emotionalen Ausnahmezustand gibt. Die Theorie von Menno Baumann ist übrigens, dass es gar keine Steuerung nicht gibt, es sei denn, jemand ist bewusstlos.
Das heißt, wenn wir das auf Peter transferieren, würde er, wenn ich es richtig verstehe, bei dieser Dimension der Steuerungsfähigkeit eher im Bereich der geringeren Steuerungsfähigkeit liegen, oder?
Das kommt auf die Situation an. Richtig gut, dass du es fragst. Denn dieses Modell beschreibt nicht die Art und Weise, wie eine Person allgemein agiert, sondern ist situativ abhängig. Das heißt, man kann sich auf unterschiedlichen Dimensionen, eine Person kann in unterschiedlichen Dimensionen, in unterschiedlichen Situationen sein. Das zweite ist, wird gleich noch logischer, wenn ich es zu Ende erklärt habe.
Okay.
Das zweite ist die Zielgerichtetheit. Das sind die beiden Variablen, über die wir reden. Zielgerichtetheit ist quasi die Antwort auf die Frage, soll mit dieser Eskalation etwas erreicht werden? Also wenn zum Beispiel ein Kind ausflippt, damit es sein Zimmer nicht aufräumen muss, dann ist da offensichtlich ein Ziel vorhanden. Wenn es eine Eskalation ohne konkreten äußeren Zweck gibt, gibt es kein klares Ziel. Und wenn wir uns diese beiden Variablen angucken, also Steuerungsfähigkeit und Zielgerichtetheit, und wir uns fragen, haben wir hohe Steuerung oder geringe Steuerung, haben wir ein Ziel oder haben wir kein Ziel, dann ergeben sich daraus, wenn wir uns das als Matrix vorstellen, vier Felder. Es gibt also Wutanfälle, die kein Ziel haben und eine geringe Steuerung. Es gibt Wutanfälle, die haben ein Ziel und haben eine geringe Steuerung. Es gibt Wutanfälle, die haben ein Ziel und eine hohe Steuerung. Und es gibt Wutanfälle, die haben kein Ziel und eine hohe Steuerung.
Obwohl ich da in Frage stellen würde, geht es da um quasi, wenn wir sagen, kein Ziel. Also kein durch außen verursachtes, sichtbares Ziel quasi. Weil ich würde mal behaupten, dass jeder Wutausbruch schon einem Sinn und Zweck dient. Ob der jetzt von außen sichtbar ist und bewusst ist oder nicht, ist die andere Frage.
Vollkommen richtig. Es geht tatsächlich um ein wahrnehmbares Ziel.
Okay.
Nehmen wir mal Beispiele. Wenn wir uns Peter angucken, zeigt er nämlich ganz unterschiedliche Arten von Aggression oder auch von Wut. Diese stundenlangen Wutanfälle als Kind, da kann man davon ausgehen, dass er wahrscheinlich sehr stark emotional aktiviert war, also möglicherweise eine sehr geringe Steuerungsfähigkeit hat.
Mhm.
Und da hätte man zum Beispiel versuchen können, vorzugehen, indem man ihm beibringt, wie man Emotionen reguliert, indem man guckt, okay, was sind so Triggerpunkte, gibt es bestimmte Frühwarnzeichen oder sowas, um ihm zu helfen, diese Steuerung oben zu halten. Weil man als Kind vermuten kann, du hast bestimmt ein konkretes Ziel, also beispielsweise du willst dein Zimmer nicht aufräumen, aber du wirst so wütend, dass wir dich nicht mehr stoppen können und du stundenlang diesen Wutanfall hast. Dann zahlt er ja jemandem 20 Euro, um jemanden anders zusammenzuschlagen. Und das ist ja was komplett anderes. Das ist ja, das erfolgt 100% und offensichtlich mit einem ganz genauen Ziel. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein Ziel dieser Aggression und wir haben einen hohen Grad an Steuerung, denn er hat es geplant, er hat es nicht selbst ausgeführt, er hat es ganz bewusst gemacht. Und das ist häufig die Art von Aggression, die uns auch so am meisten Angst macht, weil sie sehr instrumentalisiert ist. Es ist instrumentalisierte Gewalt. Sie ist kontrolliert und sie hat ein Ziel. Kannst du mir bis hierhin noch folgen?
Ja, voll. Also das, ich kann dir insofern folgen, dass ja die verschiedenen Aktionen von Peter, die von außen als teilweise nicht nachvollziehbar empfunden werden, dass da verschiedene Motive, verschiedene Ziele zugrunde liegen. Was sich mir gerade noch nicht ganz erschließt, ist, wofür ist dieses Modell da? Was bringt uns das? Also was können wir daraus mitnehmen, wenn wir dieses Modell jetzt zum Beispiel auf Peter anwenden, ergeben sich daraus irgendwelche Möglichkeiten, wie man vielleicht hätte gegensteuern können?
Auf jeden Fall, das ist quasi der Grund für dieses Modell und der Hintergrund. Mhm. Die Frage ist nämlich, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine sehr geringe Steuerung hat, dann kann es sein, dass die Person sagt, ich finde das selber total unangenehm. Ich will gar nicht so ausflippen. Es tut mir total leid, wenn das passiert. Es hat nicht mal ein Ziel. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt.
Mhm.
Das heißt, dann habe ich auch keine Motivation, das Verhalten aufrechtzuerhalten, denn ich erreiche damit nichts. Es ist einfach unangenehm, ich flippe aus, ich verletze Menschen um mich herum. Und dann habe ich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einen Leidensdruck und mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine Veränderungsbereitschaft.
Ja.
Ich glaube, jeder von uns kennt Leute, die, schnell wütend werden in manchen Situationen und denen im Nachhinein dann total leid tut, dass sie so hochgefahren sind.
Ja.
Und das ist eben diese Frage auch mit dem Ziel. Es kann ja zum Beispiel sein, dass jemand einfach nicht gut gelernt hat, mit Emotionen oder mit Wut umzugehen und deswegen schnell hochfährt, aber das nicht macht, um jemandem Angst zu machen oder um jemanden von sich wegzustoßen oder um irgendein Ziel zu erreichen, sondern einfach, weil er es nicht gelernt hat oder sie.
Ja.
Und da kann man therapeutisch zum Beispiel, das wirst du noch besser wissen als ich, aber könnte man therapeutisch beispielsweise verhaltenstherapeutisch ansetzen und der Person beibringen, wie man Emotionen früher wahrnimmt, wie man die eigene Wut früher wahrnimmt, wie man das reguliert, wie man vielleicht auch Dinge anders strukturiert, damit gar nicht so oft diese Wut auf etwas hochkommt.
Mhm.
Wenn ich jetzt aber jemand bin, der beispielsweise eine hohe Steuerung hat und Gewalt auch mit einem Ziel nutzt, dann ist das instrumentelle Gewalt. Dann benutze ich die Gewalt, um ein Ziel zu erreichen. Und jedes Mal, wenn funktioniert, was ich erreichen will, werde ich darin bestätigt, dass das richtig ist, was ich da tue.
Und das ist halt deutlich schwieriger gegenzusteuern.
Genau, weil da musst du der Person, also instrumentelle Gewalt muss ich lassen wollen. Ich muss selbst wollen, dass ich das nicht mehr tue. Und das zu erreichen erfordert, dass ich eine Alternative bekomme, die mindestens genauso attraktiv ist wie meine Zielerreichung. Warum soll ich aufhören, jemanden unter Druck zu setzen oder ihn zu schlagen, wenn ich dafür jedes Mal bekomme, was ich will?
Ja.
Und das ist so ein bisschen die Basis dieses Modells.
Ja, und ja auch, jetzt könnte man sagen, naja, es sollte ja automatisch wollen. So einfach ist es aber halt nicht, wenn er, keine Ahnung, schon mit 10, soweit wir wissen, das angefangen hat, beziehungsweise eventuell ja, wir wissen ja nicht, wie die Grundschulzeit war, vielleicht sogar auch noch früher, diese Züge von so soziale Regeln nicht einhalten und sich da quasi entgegenzuverhalten. Wir wissen ja nicht, wann das gestartet hat. Und wir haben, glaube ich, wir haben ja im Podcast schon mal darüber gesprochen, dass sich unsere Moral an unser Verhalten anpasst und nicht unser Verhalten an unsere Moral. Das heißt, wenn wir da einen Jugendlichen haben, der seit 10 Jahren sich so verhält, wie er sich verhält und so an seine Ziele kommt, wie er eben an seine Ziele kommt, weil es einfach funktioniert hat, dann können wir davon ausgehen, dass seine Moral sich an dieses Verhalten angepasst hat, nicht andersrum.
Und jetzt muss man sich die Frage stellen, wenn man sich dieses Thema Systemsprengung anschaut. Wenn wir sagen, Peter hat zum Beispiel instrumentalisierte Gewalt ja genutzt. Also er hat bewusst sich dafür entschieden mit einem Ziel und er konnte es steuern.
Ja.
Dann ist ja die Intervention, die folgen müsste, ich muss erstmal eine Veränderungsmotivation aufbauen.
Ja.
Dann muss ich gucken, was ist denn die Funktion der Gewalt? Was möchtest du denn erreichen? Warum willst du denn genau dieses Ziel erreichen? Und was ist ein alternativer Weg, um dieses Ziel, das du erreichen möchtest, zu erreichen, ohne dass du Gewalt dafür nutzt? Und dann muss ich diese Strategien aufbauen und ich muss sie lernen. Das heißt, die entscheidende Frage bei Peter zum Beispiel wäre gar nicht, wie bringen wir ihm denn bei, seine Wut zu kontrollieren, weil das scheint gar nicht unbedingt das erste oder einzige Problem zu sein, das er hat, sondern wie schaffen wir es denn, dass Peter ein Leben lebt, in dem es sich für ihn mehr lohnt, keine Gewalt einzusetzen? Und worauf ich damit hinaus will, ist die Frage, ist hier wirklich das Kind, das oder der Jugendliche, der oder diejenige, der das System sprengt? Oder schafft das System es nicht, nah genug an ein solches Kind heranzukommen, um die richtigen Angebote setzen zu können?
Ja, mich erinnert das total an so Zwangskontext-Vorgehen. Also, ne, ich meine, es ist ja auch ein Zwangskontext, in dem er sich dann ja auch bewegt hat, also in so eine psychiatrische Einrichtung, also auch geschlossene Abteilung war ja auch Wohngruppen, und es wurde ja auch immer strikter, wo er da war, die Einrichtungen.
Ja.
Und es ist dann ja auch ein Zwangskontext, und im Zwangskontext jemanden zur Veränderungsmotivation zu bringen, ist zumindest schon mal einfacher als jemanden, der instrumentalisierte Gewalt anwendet und davon keine Nachteile hat. Also, ne, wenn wir jetzt uns vorstellen, Peter, der einfach in der ambulante Psychotherapie geht, wahrscheinlich darauf keinen Bock hat, von irgendjemand vielleicht reingeschickt werden würde, wenn ich mir das hypothetisch vorstelle. Und da würde ich als Psychotherapeutin sitzen und sagen, so, dann ändern wir das doch mal. Dann würde er mich angucken und sagen, warum, ich habe doch keinen Nachteil davon. Jetzt ist er aber vielleicht in einer Einrichtung, wo er Nachteil davon hat, in dem Sinne, dass er da drin ist, nicht drin sein will, aber aufgrund seines Verhaltens, was in draußen halt nicht tragbar ist, jetzt da drin ist, dann hat er einen Nachteil. Und das ist der Hebel, wo man eventuell im Zwangskontext eine Veränderungsmotivation bekommen könnte, auf irgendeine Art und Weise. Also wenn man da dann richtig ansetzt, da eine Veränderungsmotivation zu kriegen, nicht mit dem Sinne, ich krieg nicht das, was ich will, indem ich das mache, sondern die langfristige Konsequenz von meinem Verhalten ist, dass ich hier bin, und das will ich natürlich nicht.
Und das deckt so ein bisschen das nächste Problem auf, das in dem Podcast auch im Kontext von Peter besprochen wurde, nämlich, dass er dazu auch noch jemand ist, der aus Strafe nicht zu lernen scheint.
Ja.
Und dann muss man sich die Frage stellen, inwieweit komme ich da jetzt noch dran, wenn es ihn gar nicht stört? Und inwieweit kann ich an der Stelle auch das auffangen, weil ich muss gleichzeitig ja alle anderen Personen in der Einrichtung auch schützen. Man ist ja immer in so einem Zwiespalt auch an der Stelle zwischen, ich möchte dir helfen, aber ich kann dir nicht erlauben, anderen Menschen hier weh zu tun.
Wäre ja eigentlich total, also das erinnert mich ja von der Auftragslage, ist es ja für die helfenden Personen wie im Maßregelvollzug. Also da würde ich jetzt mich fragen, zum Beispiel, ist da vielleicht auch so eine Einrichtung wie so eine jugendforensische Einrichtung nicht vielleicht ein richtiger Anlaufpunkt, eben eine Einrichtung, wo er ist und wo er auch gegen seinen Willen ist, weil ich glaube, das braucht es zum Formen dieser Veränderungsmotivation. Dann aber mit Menschen, die darüber Bescheid wissen und die ihm helfen können, im besten Fall eben eine Veränderungsmotivation zu formen. Ich musste an ein Buch denken, ein systemisches Buch im Bereich vom Zwangskontext. Da ist die Frage, wie kann ich ihnen helfen, mich wieder loszuwerden? Weil das ist die Motivation, die ganz oft in solchen Zwangskontexten die erste Veränderungsmotivation ist. Ganz oft kann man darauf dann aufbauen, aber das ist oft das Erste, wo man irgendwie den Fuß in die Tür kriegt.
Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, die ich später gerne noch mit dir diskutieren möchte.
Mhm.
Um diese Frage, wer sprengt eigentlich wen, da nochmal zurück drauf zu kommen. Um damit nochmal zu der Ausgangsfrage zurückzukommen, wer sprengt hier wen in Bezug auf Peter? Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, Peter ist gewalttätig, Peter ist extrem manipulativ, er ist deutlich strategisch in manchen Teilen und er gefährdet andere Menschen. Und man kann diese Geschichte nicht erzählen und so tun, als wäre er nur Opfer eines schlechten Systems. Und das wollen wir damit auch gar nicht. Gleichzeitig ist Peter aber auch ein Kind, das schon sehr früh starke Wutanfälle zeigt, familiäre Konflikte erlebt, Gewalt durch seinen Vater erfährt, auch immer wieder Bezugspersonen verliert, die Schulen wechselt, Wohngruppen wechselt, Psychiatrie erlebt, auch Arrest erlebt, bei dem man nicht vergessen darf, wenn jemand da extrem gewalttätig ist und sich nicht beruhigen lässt, reden wir gegebenenfalls auch von Fixierung.
Ja.
Der dann ins Ausland geschickt wird und irgendwann zurückkommt und niemanden findet, der ihn noch aufnehmen möchte. Und das ist im Grunde genau das Problem und das Dilemma in diesem Kontext von Systemsprengung. Zwei Dinge können gleichzeitig wahr sein. Peter trägt Verantwortung für sein Verhalten und Peter braucht Hilfe, damit er dieses Verhalten überhaupt verändern kann. Das heißt, Systemsprenger bezeichnet nicht jemanden, der irgendwie schlecht ist oder böse ist oder auf eine bestimmte Art und Weise aggressiv, sondern Systemsprengung bezeichnet einen eskalierenden Hilfeverlauf. Passend zu dieser Frage, wie schützt man denn andere? Was kann man da überhaupt machen? Und wie löst man dieses Dilemma von, ich muss andere Leute vor dir schützen, aber ich muss irgendwie auch dafür sorgen, dass ich dir helfen kann? Habe ich noch einen zweiten nicht Fall direkt mitgebracht, aber ein zweites Thema in Anführungszeichen. Denn es gibt aktuell einen neuen Fall, der in Magdeburg vor Gericht verhandelt wird. Und ich habe mir eine Dokumentation dazu angeguckt, die es zum Zeitpunkt dieser Aufnahme erst seit 4 Tagen gibt, von MDR Investigativ. Und zwar berichten die über einen Jugendlichen mit dem Namen Ole, der zum Zeitpunkt der Recherche 17 Jahre alt ist. Und was genau da verhandelt wird, darauf komme ich gleich. Vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund. Ole ist schon früh verhaltensauffällig. Er widersetzt sich den Erwachsenen, er spuckt, er schlägt, er tritt. Man kann ihn nicht beruhigen. Seine eigene Familie beschreibt ihn aber gleichzeitig auch als liebevolles Kind, aufgewecktes Kind. Es gibt Videos von ihm, in denen er Gedichte vorträgt. Und sie beschreiben schon früh einen sehr starken Wechsel zwischen Nähe und Liebe und extremer Aggression. Und er selber hat 2 unterschiedliche Diagnosen, und zwar auf der einen Seite eine Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen und auf der anderen Seite hat er multiple Tickstörungen. Und für seine Familie erklärt das aber nicht, warum er so massiv eskaliert. Und schon in seinem Jugendalter wird das Ganze so heftig, dass seine Eltern und seine Geschwister die Polizei rufen, weil sie nichts gegen ihn tun können, weil sie nicht gegen ihn ankommen und er gewalttätig seiner Mutter und seinen Schwestern gegenüber wird. Und darauf folgen zahlreiche Klinikaufenthalte, Aufenthalte in verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen, Jugendhilfen, Notunterkünften. Und man sieht wieder diesen Verlauf. Es wird immer intensiver, es wird immer härter, es wird immer strenger. Und Stand jetzt werden vor Gericht 2 Anklagen wegen schwerer Körperverletzungen diskutiert. Denn es geht um mehrfache Eingriffe, insbesondere um das Thema Unverhältnismäßigkeit, weil Ole in der Klinik, in der er war, in Magdeburg, tatsächlich einen gebrochenen Arm hat, irgendwann mit einem blauen Auge auftritt und seinen Eltern beispielsweise untersagt wird, ihn nach diesen Verletzungen zu fragen, wenn er dort besucht wird. Und er selber darf auch nicht darüber sprechen. Und was jetzt rausgekommen ist, sind seitenlange Dokumentationen der Klinik, die ein Security-Team eingesetzt hat, um andere Patienten und auch das Pflegepersonal vor Ole zu schützen. Und der Vorwurf lautet jetzt, es werden 2 der Security-Angestellten angeklagt wegen schwerer Körperverletzung an Ole, weil die Frage im Raum steht, wie verhältnismäßig ist es, einen 14-Jährigen so zu behandeln, wie sie es getan haben, um das Pflegepersonal und andere Mitpatienten zu schützen?
Ja, ich finde, gerade Securities in psychiatrischen Einrichtungen ist so ein gespaltenes Thema. Ich habe ja 4 Jahre in der Maßregelvollzug in der forensischen Psychiatrie für Erwachsene gearbeitet. Und da kam dieses Thema Sicherheitskräfte auch immer wieder auf, gerade wenn es darum ging, dass die Pflege oft unterbesetzt war und es nicht der Personalschlüssel quasi eigentlich zu niedrig war im Verhältnis zu den Patienten, die wir auf Station hatten. Und da natürlich immer auch Sicherheitsbedenken aufkamen, Maßregelvollzug ist total überlastet in Deutschland. Es kamen immer mehr Patienten, es kamen auch immer kränkere Patienten auf unsere geschlossene Station. Und natürlich gab es dann immer mehr Eskalationen auch, es gab mehr Übergriffe und da war natürlich auch die Frage da, okay, unser Personalschlüssel wird nicht angepasst, sind Pflegekräfte, die sagen, ey, ich wünsche mir da mehr Sicherheit. Und da war auch die Frage nach Sicherheitskräften, denn als ich da gearbeitet habe, gab es in unserer Klinik keine Sicherheitskräfte. Und die ganze Zeit, wo ich auch da gearbeitet habe, gab es keine. Und es gab gute Gründe, finde ich, für und auch gegen. Denn natürlich, wenn du sagst, okay, wenn jetzt halt Sicherheitskräfte, Security zum Beispiel nachts da sind, das sind halt Menschen, die wahrscheinlich nicht geschult sind auf psychisch kranke Menschen, psychisch kranke Patienten. Die können wahrscheinlich nicht so auf die eingehen und können nicht so deeskalieren, wie es zum Beispiel Pflegekräfte können oder Menschen, die speziell dafür ausgebildet sind. Dann war eigentlich der Anspruch, okay, eigentlich sollte es jemand Menschen sein, die zumindest ein bisschen ausgebildet sind in die Richtung. Weil da halt die große Sorge war, dass es dann zu Situationen kommen könnten, die zum Beispiel wie gewalttätiges Verhalten den Patienten gegenüber stattfinden könnten oder vielleicht sogar misshandelndes Verhalten den Patienten gegenüber, weil man ja immer noch bedenken muss, dass es psychisch kranke Menschen sind da drin. Und ich glaube, das ist bestimmt auch was, Also eine Frage, die man sich auch in der Jugendforensik nochmal doppelt stellen muss, glaube ich.
Also er war hier ja nicht in der Forensik, sondern nur in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Ja, stimmt, stimmt. Genau, in der Psychiatrie. Ich verwechsel die. Und manchmal schmeiße ich die Begriffe zusammen, weil es in meinem Kopf dann doch irgendwie zusammengefügt wird mit meiner Biografie.
Verstehe ich. Und da gab es Security, explizites Security-Personal. Und es gibt, und deswegen wird das Ganze vor Gericht verhandelt, es gibt dokumentierte Vorfälle, bei denen die Pflegemitarbeiter selber dokumentiert haben, die Security ist alleine in das Zimmer von diesem Jugendlichen gegangen. Danach gab es einen lauten Knall. Also sie haben die Tür zugemacht, dann gab es einen lauten Knall, dann kam die Security raus und hat gesagt, ja, er ist irgendwie unglücklich gefallen, hat eine Platzwunde am Kopf.
Ja, und genau sowas meine ich.
Die Pflegemitarbeiter haben mehrfach dokumentiert, dass sie das Gefühl haben, dass das unverhältnismäßig ist und dass es ihnen nicht möglich ist, die Security zu stoppen, weil die Security auf eigene Einschätzung handelt.
Ja, stimmt. Das war auch der nächste Kritikpunkt daran, weil die Security ja nicht von der Klinik an sich angestellt ist und man quasi keine Handhabe hat über das Verhalten dieser Security-Männer.
Genau. Es gab bei Ole ein Beispiel, das auch in der Dokumentation genannt wurde, dass er nach den Security-Mitarbeitern mit so Wischlappen geworfen hat. Viermal hintereinander. Und er wird jedes Mal, nachdem er mit einem Lappen nach denen wirft, auf dem Boden fixiert. Dann am gleichen, also in dieser Dokumentation steht dann ein Fall, in dem er auf den Boden in seinem Zimmer pinkelt und laut wird und rumschreit. Und daraufhin tritt die Security die Tür ein, packt den damals 14-Jährigen und drückt seinen Kopf in seinen eigenen Urin. Und die Aussage der Security, die da auch dokumentiert ist, der Mitarbeiter hat wortwörtlich zu ihm gesagt, ich hoffe, du hast daraus gelernt. Und eine halbe Stunde später...
Nein.
Eine halbe Stunde später öffnet Ole dann die Tür von seinem Zimmer und deutet an, dass er spucken wird. Daraufhin öffnet der Security-Mitarbeiter die Tür. Ole legt sich aufs Bett, also zieht sich in den Raum zurück. Der Security-Mitarbeiter zieht ihn an den Beinen aus dem Bett, sodass er mit dem Kopf und dem Rücken auf den Boden aufschlägt. Und er aus dem Mund blutet und dann drückt der Security-Mitarbeiter das Knie auf sein Gesicht und seine Brust und hält ihn fest, während das Pflegepersonal ihm die Security-Mitarbeiter bittet, damit aufzuhören.
Ja, das ist ja Misshandlung. Also das ist körperliche Gewalt vollkommen unverhältnismäßig angewandt.
Und Stand jetzt ist nicht sicher, also man weiß nicht, wie qualifiziert die Security-Kräfte für diesen Fall sind. Eigentlich sind sie dafür da, zu schützen und zu deeskalieren.
Mhm.
Und was jetzt rausgekommen ist, ist, dass der Jugendhilfeträger, der diese Security-Mitarbeiter angestellt hat und dafür eben auch in die Psychiatrie abgestellt hat, von derselben Person gegründet und geführt wird, die auch eine normale Security-Firma hat. Und es sieht halt von außen so ein bisschen so aus, als hätte da jemand einfach ein sehr lukratives Geschäftsmodell gefunden. Denn der MDR nennt in der Dokumentation für Magdeburg Tagessätze von 2.000 bis 4.000 Euro pro Tag für die Security. Und das Unternehmen selber hat dazu keine Fragen beantwortet. Und ich möchte damit auch nicht sagen, dass wirtschaftliche Interessen gleich unangenehme Interventionen verursachen müssen.
Ja.
Aber was das zeigt, ist, dass es offensichtlich fehlende Qualifikationsanforderungen an Security-Mitarbeiter für Kinder- und Jugendhilfen gibt. Es gibt Berichte darüber, dass manche Jugendämter zum Beispiel keine Nachweise verlangen für Security-Mitarbeiter, die da arbeiten. Und dass zwar beispielsweise bei Türstehern vor Diskotheken kontrolliert wird, ob die dafür entsprechend ausgebildet sind, aber dass, sagt auch einer der Security-Mitarbeiter, er noch nie kontrolliert wurde in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Das ist so, das wirklich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde es so grob fahrlässig, auch von Einrichtungen, Securities einzustellen, ohne ein Mindestmaß an Fortbildung, Sensibilisierungsfortbildung, was weiß ich, zu fordern, nicht nachzufragen. Und dann wird am Ende mehr kontrolliert, welche Qualifikationen der Typ hat, der am Club die Tür kontrolliert, als jemand, der mit so sensiblen und vulnerablen Gruppen arbeitet.
Ja.
Ich komme nicht drauf klar, wirklich. Aber genau das war auch die Sorge immer bei den Diskussionen in Bezug auf Sicherheitskräfte im Maßregelvollzug, da wo ich gearbeitet habe.
Was ich damit sagen will und weshalb ich diesen Fall mitgenommen habe, ist, dass wir uns die Frage stellen dürfen und müssen, dass wenn wir in unserem Hilfesystem keine pädagogische Lösung mehr finden und dann stattdessen tausende Euros pro Tag für rund um die Uhr Security finanzieren, ist das dann noch Hilfe, die wir finanzieren, oder verwalten wir quasi Eskalation? Sind die Kinder und Jugendlichen, die wir als Systemsprenger in Anführungszeichen bezeichnen, wirklich Kinder und Jugendliche, bei denen wir failen, weil sie einfach zu krass sind? Oder müssen wir uns selber Gedanken machen, wie wir noch individuellere Angebote machen können, wie wir noch besser herausfinden können, was braucht dieses Kind, dieser Jugendliche, wie können wir da noch anders drauf einwirken, was können wir tun, um noch besser zu unterstützen? Und das ist natürlich am Ende des Tages auch eine Frage von Ressourcen. Man geht, um so eine Größenordnung zu nennen, Stand heute davon aus, dass es von diesen Kindern, die Jugendlichen, die durch dieses System immer weiter durchrutschen, in Deutschland ungefähr 8.000 gibt. Und ich persönlich finde, diese Kinder dann Systemsprenger zu nennen, wenn es so multiple Gründe und Ursachen und auch so individuelle Geschichten gibt, einfach die absolut falsche Bezeichnung. Und das ist auch so mein Kernpunkt für diese Folge gewesen, dass ich möchte, dass wir mehr darüber sprechen und uns Gedanken darüber machen, wie wir da auch reflektierter und aus unterschiedlichen Perspektiven und auch mit mehr Ressourcen vorgehen können, weil aus meiner Sicht sprengt nicht das Kind das System.
Wenn euch diese heutige Folge gefallen hat, dann aktiviert gerne die Glocke und folgt uns gerne, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Wir sagen an dieser Stelle, seid lieb zueinander.
Viel Spaß mit den Outtakes, die noch folgen.
Und tschüss!
Das war Blackbox. Der Podcast über die Psychologie der Extremen. Konzept und Redaktion Maxi Diaz und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fei.
Das dachte ich auch gerade.
Perfekt.
Wir sind einfach ein Gehirn, meine Güte, ein Gehirn.
Ich lebe.
Ach.